herzlich willkommen bei Drehzeug, einem Podcast über Film, Fernsehen und andere Medien. Skibidi-Baben.
Herzlich willkommen heute wieder bei Drehzeug. Letzte Woche gab es keine Folge, denn für alle, die die Benachrichtigung auf Instagram nicht gesehen haben, weil er uns da nicht folgt, dann ist jetzt der erste Schritt, dass er uns da folgt, weil ich werde jetzt kundtun, was da stand. Aber trotzdem folgt uns, damit ihr in Zukunft auch direkt aus erster Hand die Information bekommt und am Montag nicht, beziehungsweise am Dienstag für euch, ja, nicht zu Hause traurig sitzt und fragt, warum ist jetzt keine Drehzeug-Folge da? Denn Drehzeug hört auf. Nee, Spaß beiseite. Wir haben uns nach längeren Überlegungen dazu entschlossen, dass wir jetzt erstmal für den Sommer nur noch, beziehungsweise für die nächste Zeit, das kann auch über den Sommer hinausgehen, aber erstmal nur noch alle zwei Wochen eine Folge bringen. Und dann wollen wir schauen, wie das läuft, denn wir haben so in der letzten Zeit gemerkt, es gab nicht so mega viele Themen, über die wir irgendwie gerade quatschen wollten. Wir hatten auch so ein kleines Loch irgendwie, was Releases betrifft. Jetzt gerade ist natürlich mit Barbenheimer und Witcher und hier und da und so wieder ein bisschen mehr los. Aber wir haben auch gemerkt, dass wir so ein bisschen, also nicht mehr zufrieden waren mit einzelnen Folgen irgendwie, was die Qualität betrifft, auch die den Social Media Content, waren wir auch nicht so 100% zufrieden mit. Und deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir jetzt ein bisschen runterfahren, dafür die Qualität wieder hochfahren und uns mehr auf die einzelnen Themen vorbereiten können, so wie wir das auch früher gemacht haben, wo wir früher tatsächlich irgendwie 3 Folgen pro Woche durchgeballert haben. Aber da waren auch viele Folgenbesprechungen dabei. Aber wir wollen so ein bisschen mehr Qualität einfach wieder bieten und auch mehr mit den Folgen irgendwie selber uns auseinandersetzen und nicht einfach nur labern und dann 2 Stunden raushauen. Deswegen wundert euch nicht, es kommt jetzt nur noch in 2-wöchigen Takt Drehzeug, aber dafür kommt das beste Drehzeug, der beste Stoff kommt da. Und ich bin gehypt, denn heute sind Marcel und ich wieder da, die Eierquetscher-Ernies. Mhm.
Das ist nämlich auch das Beste von Drehzeug. Das
genau, eben so. Ne? Also, na, natürlich wollen wir hier dem Jess nicht ans Bein pissen. Es macht auch mal sehr gute Folgen. Aber der Jess hat sich heute entschlossen, nicht dabei zu sein, denn er ist müde und ihm geht es nicht gut. Und
nee, Jason hat wieder ein hartes Wochenende hinter sich. Jason hat genauso wie letzte Woche.
Ein hartes Wochenende hinter sich. Und ist jetzt.
Der Junge, der hat so eine Tendenz dazu immer. Hat der Moritz auch. Moritz, ein Kumpel von uns, der auch so im Film und Serien oder also im, ja doch,
Film ja, der Serien, auch in der Branche arbeitet, Branche arbeitet. Ist, mit dem wir zum Beispiel The Last of Us umgesetzt haben.
Ja, so generell Leute in der Branche, die haben, oder auf jeden Fall die beiden, so die Eigenschaft, meistens mehr Arbeit anzunehmen, als sie eigentlich handeln können.
Ja, und als sie am Ende, glaube ich, auch wollen. Also.
Ja, und sie macht es dann halt trotzdem. Weil wenn man einmal Ja gesagt hat, dann kriegst du selber, muss halt, also dann noch einen Rückzieher machen ist.
Dann ist immer blöd.
Das ist sehr blöd.
Da muss man halt auch dann durchziehen. Das stimmt schon. Aber deswegen, der ist heute raus. Wir reden über Oppenheimer.
Aber bevor es losgeht, Drehzeug gibt es übrigens auch auf Instagram, TikTok und Twitter. Dort bekommt ihr exklusive Einblicke hinter die Kulissen und könnt gerne in unsere DMs sliden, um euren Wünschen und Anmerkungen Gehör zu verschaffen. Außerdem würden wir uns sehr über eine ehrliche Bewertung auf Spotify freuen und vergesst nicht, den Folgen-Button zu drücken. Und jetzt weiter mit der Folge.
Wir haben den Film alle zusammen in Leonberg im IMAX Traumpalast gesehen. Auch das hättet ihr auf TikTok oder auf Instagram
oder auf YouTube.
Oder auf YouTube locker easy direkt gesehen in unserem kurzen Reel dazu. Also wenn ihr uns auf diesen Seiten nicht folgt, tut dies jetzt. Einige haben den Spaß, den wir da am Ende verpackt haben, nicht so ganz aufgefasst. Wir haben nämlich gedacht, es kommt total witzig, wenn wir am Ende so tun, als wären wir den Film gottlos scheiße und hätten diese ganze Tour und so umsonst auf uns genommen. Denn wir sind 3,5 Stunden hingefahren, haben da eine Stunde dann noch gewartet, bis das Kino aufmacht, haben uns dann den Film angeguckt, 3 Stunden und 9 Minuten und sind dann wieder 3,5 Stunden zurückgefahren. Deswegen, das war schon eine ordentliche Reise für ein Erlebnis, wo ich aber sage, dafür hat es sich gelohnt. Mhm. Und für meinen, sag ich mal,
heiß erwartetsten
Film, danke.
Kein Ding, Mann.
Ja, ich bin nicht so gut in schwierigen Wörtern. Dune 2 werde ich diese Scheiße nämlich nochmal machen. Auch wenn es schade ist, dass wir, dass das Kino in Leonberg, der Traumpalast IMAX, ne, die uns übrigens auch auf TikTok kommentiert haben, ne, die haben kein Analog, also keine Analog-IMAX-Projektion gehabt. Also es war IMAX Laser, digital 4K IMAX.
Laser.
Auf der größten Leinwand der Welt, 38x22 Meter oder die einen, also auf der Website steht 39x21 Meter. Die im Kinosaal, dieser kam am Anfang so ein Video, wo die vorgestellt haben, wie groß die Leinwand ist, haben sie 38x22 Meter. Ist auch scheißegal. Auf jeden Fall eine gigantische Leinwand, ein geiles Kino mit so Sitzen und die so zurückklappen
mit
konntest.
Hocker.
Und dann Fußhocker ausklappen und so.
Das
war halt,
Alter,
das war wie Business Class.
Als ich mich da hingesetzt habe, in den Kinosaal, kurze Traumpalast-Leonberg-Review.
Und Werbung. Nein, Spaß, wir werden nicht bezahlt.
Nee, tatsächlich nicht.
Leider.
Sonst hätte ich mich da einfliegen lassen. ja, kurze Review. Als ich mich da hingesetzt habe mit Levin, der Levin saß neben mir, und unser guter Freund, und er meinte direkt so, Alter, jetzt erstmal die Schuhe ausziehen. Und ich habe ihn so angeguckt und ich dachte mir so, Alter, ja, Mann.
Habt ihr gemacht?
Das ist das Play. Ich habe mir die Schuhe so hart ausgezogen. Es war so ultra angenehm.
Das war halt blöd, weil ich saß am äußersten Rand von uns. Wir waren jetzt fünf. Und neben mir saßen halt wieder andere Leute. Und ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, aber nach 3,5 Stunden Autofahrt und einer Stunde durch Leonberg laufen, ich gedacht, Digga, ich will den halt jetzt nicht die Tour vermiesen. Vielleicht sind die auch so lange gefahren wie ich. Und wenn die dann die ganze Zeit meinen Fußpilz riechen müssen, Digga, dann ist halt blöd. Okay. So, ne? Deswegen habe ich mich zusammengerissen. Ich habe auch selten so leise Nachos gegessen, weil ich mich echt, ja, keine Ahnung, es war so ein heiliger Moment, weil ich hatte schon sehr lange den Plan. Ich wollte damals schon für Dune eigentlich dahin fahren, aber habe irgendwie das dann vercheckt. Und deswegen war ich mega gehypt, das zu machen. Und wie gesagt, ich werde es auch wieder machen. Für alle großen Filmfans da draußen, oder Kinofans da draußen vor allem, die Zeit und Muße genug haben dafür und nicht irgendwie zufälligerweise direkt in der Nähe wohnen, kann ich das trotzdem empfehlen oder können wir das trotzdem empfehlen, würde ich sagen. Ne? Weil,
ja, um jetzt zur eigentlichen Review zu kommen.
Genau.
Denn das war ein fucking Erlebnis so. Ob man einmal auf der Leinwand zu gucken, Junge, ich glaube, das war das crazyste Kinoerlebnis so, also das Kinoerlebnis so an sich.
Ja.
So, ich meine, wir waren im Avatar 2, was ja auch damit geworben hat, dass es das Erlebnis sein
wird.
Ja,
man muss auch sagen, wir waren auch nicht in dem, also in einem so vergleichbaren Kino.
Nee, natürlich nicht.
Damals, ne?
Aber das hat mich da, also deswegen, das hat mich da auch entgegen kalt gelassen.
Ja.
Da war Oppenheimer auf der Leinwand zu gucken. War crazy.
Ja, es war so immersiv und so laut auch. Alter, diese Anlage war so gottlos gestört. Und dann diese Leinwand, die so riesig war, weil wir saßen relativ in der Mitte, Reihe 10 oder sowas, ne? Die war so riesig, dass man keine Bildränder mehr gesehen hat und alles, ne? Und in diesem Bild halt komplett abgesoffen ist. Und ja, als dann übrigens, wir werden natürlich spoilern auch den Film, also für alle, die den noch nicht gesehen haben. Das ist eine Filmbesprechung und ihr tut gut daran, den Film vorher gesehen zu haben, wenn ihr euch da nichts verderben lassen wollt, weil ich gehe nämlich jetzt direkt rein. Als die Szene mit dem Trinity-Test und dann der Explosion und sowas, habe ich wirklich Angst verspürt.
Mhm.
Einfach auch Angst vor dem Knall, weil der so rausgezerrt wurde und in diesem Kino was. Ne, und ich sehe das und denke, boah, scheiße, Digga, ist das riesig und hell und Dings. Und dann, fuck, Digga, es knallt gleich. Und ich musste wirklich kämpfen, den Impuls zu unterdrücken, mir die Ohren zuzuhalten, weil ich dann dachte, ich sterbe jetzt so. Also wirklich so, für so einen kurzen Moment dachte ich, Digga, diese Bombe, die ist da gerade hochgegangen und jetzt gleich kommt diese Druckwelle und fetzt uns weg. Weil, also das muss ich sagen, so ein Kino, den hatte ich auch noch nie. Und weil ich glaube, dass Dune 2 also mir nochmal um Längen besser gefallen würde als Oppenheimer, wird das, glaube ich, wieder ein unfassbares Gemetzel, Alter. Also der Synapsen.
Ja, safe.
Der Rezeptoren, der Sensoren.
Ja, also
meines Körpers.
Das Einzige, was ich mich halt nachfrage, ist, warum die sich entschieden haben, so ein geiles Kino wirklich ins Nirgendwo quasi zu setzen. Also für uns.
Ja,
so.
Für uns. Aber man muss es überlegen, das ist halt Stuttgart direkt daneben. Ne? Also es ist schon,
ja.
Levin meinte das auch, wenn du so auf Maps, also auf Google Maps guckst, Das ist schon ein einziger riesiger Ballungsraum. Also ich glaube schon, dass das Sinn macht, das da hinzubauen. Ich ärgere mich einfach nur.
Ja, ich mich auch.
Dass sie es nicht zwischen Köln und Bonn bauen.
Was ich mich auch ärgere, also sie müssen ja nicht mal das replizieren, sie müssen ja einfach nur, sie müssen ja nicht mal 38 mal 22 oder 39 mal 21, sondern
ja, doch,
einfach
schon gerne. 37 oder noch größer. Mal 21 Meter
bitte. Aber so in dem Rahmen irgendwo, hier auch in NRW eins hinbauen, das wäre so gottlos nice.
Ja, es gibt ja in Essen das größte Kino Deutschlands. Ne? Da wird auch, ja.
Ach so, das große Kino.
Das größte. Ah, okay. Ich glaube, das ist der größte Kinosaal oder sowas. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe es jetzt nicht überprüft, aber ich hatte gestern Abend noch ein Gespräch mit einem Freund auf einer Party und er war in Essen, da hat den Film in 70, weil die in Essen zeigen die den in 70 mm, nicht 70 mm IMAX, aber genau 70 mm Analogprojektion, zeigen die den Film. Auf die einzelnen Formate und sowas gehen wir auch gleich nochmal ein, was den Unterschied macht, weil das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig zu verstehen teilweise. Aber auf jeden Fall zeigen die den in diesem Kinosaal auch und er war da und meinte, das ist wohl das größte Kino Deutschlands und auch, glaube ich, das älteste Kino Deutschlands oder sowas, aber weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, das ist in Essen und es gibt in Düsseldorf, glaube ich, gibt es auch ein IMAX-Kino, ist halt auch digital IMAX und jetzt nicht dieses True IMAX, aber ja, keine Ahnung, es gibt schon dicke Kinos auch in der Umgebung so. Ich meine, Cinedome in Köln, ich hasse dieses Kino zwar.
Ja, warum ist in Köln kein gutes Kino?
Ja, also ja, auf jeden Fall kein technisch extrem krasses Kino.
Ja, also natürlich Kino. So unser Favorite Kino in Köln, das Rex.
Ja.
Das ist so heimisch so.
Das ist halt süß, ne?
Ja,
obwohl der Kinosaal 7 ist es, glaube ich, der große, wo wir auch Guardians geguckt haben, der ist schon gut.
Der ist nicht schlecht, ja.
Also der ist technisch nice, der ist geiles Ambiente mit diesen Samtsesseln, das sind so rote Samtsessel und so ein Zeugs. Mhm. Das ist schon auch geil.
Aber es ist halt kein Traumpalast in Leonberg.
Nee, das stimmt.
Ja, deswegen.
Also technisch war das, also nur kinoerlebnismäßig, das war mehr als ein Film, so muss ich sagen.
Safe.
Aber es war nicht unbedingt, und jetzt kommen wir nämlich eigentlich auf die eigentliche Thema der Folge, es war nicht unbedingt nur dem Film geschuldet. So, weil ich muss sagen, Oppenheimer ist ein guter Film, so mal vorweg jetzt auf jeden Fall, bevor ich jetzt irgendwie die Leute, die sich das anhören, alle ausrasten.
Bevor die Leute denken, wir fanden ihn wirklich so scheiße.
Genau, so wie die das alle unter dem Reel kommentiert haben, den Film nicht verstanden und solche Sachen. Wir haben den Film verstanden, ich habe mich danach auch noch ziemlich informiert über Oppenheimers Leben und habe mir noch Dokumentationen reingepfiffen und noch ein paar Sachen gelesen. Und es ist, wie gesagt, auch ein guter Film, technisch absolut der Hammer. Also ich meine, ne, dass diese ganzen, also dass dieser Trinity-Test und all dieses, dass so auf CGI verzichtet wurde, dass wir einen 70mm IMAX-Film mit dem ersten Schwarz-Weiß 70mm IMAX kriegen, also ne, das wurde ja extra dafür entwickelt, zu sehen bekommen und all diese Sachen. Also handwerklich ein absolutes Meisterstück. Das steht überhaupt nicht zur Debatte. So auch was die Schauspieler, was der Cast da abgeliefert hat und alles. Aber trotzdem muss ich sagen, ich finde, dass dieser Film definitiv nicht unter den Top 3 Filmen von Christopher Nolan ist. Und ich war an gewissen Punkten auch ein bisschen nicht enttäuscht, obwohl ich das, als ich aus dem Kino rausgekommen bin, so gesagt habe. Mittlerweile würde ich einfach sagen, ich habe was anderes erwartet in vielen Punkten und ich hätte gerne was anderes gesehen.
Okay.
So. So, jetzt mal erstmal vorweg. Ich weiß nicht, ob du vorher auch nochmal eine kurze
Einschätzung hast. Ja, also sowas wie mit, und das ist einer der besten Christopher Nolan und so, kann ich nicht richtig beurteilen, weil ich habe nicht so viele Christopher Nolan Filme gesehen.
Was hast du so gesehen?
Die Batman-Trilogie.
Naja, gut, das ist.
Dann noch
das Inception. Das sind meine
Lieblings.
Inception.
Okay, ich finde immer, das ist genauso wie bei Herr der Ringe, ich finde Trilogien immer als einzelne Filme zu sehen, ist immer so ein Ding. Obwohl das bei Batman auf jeden Fall, finde ich, besser geht als bei Herr der Ringe.
Ja, eben, genau.
Ja. Auf jeden Fall, ich habe die Batman-Trilogie gesehen und Inception und jetzt halt Oppenheimer. Auch Interstellar habe ich auch gesehen, das stimmt. Ja. Aber ich muss jetzt sagen, ich weiß nicht warum, aber Interstellar hat bei mir irgendwie nie so geklickt.
Nee?
Nee, ich fand das irgendwie, ich glaube, ich habe zu viel Anime geguckt. ich glaube, weil ich so viele, keine Ahnung, Mecha oder so Space-Animes oder so Animes, die halt im Weltraum spielen, die haben immer so viel, ja, crazy shit, irgendwie so Cyberpunk, Edge Runners oder sowas. Das ist ja nicht mehr, das spielt ja nicht mehr im Weltraum, aber das ist halt einfach so zukunftsorientiert, die ja einfach in so einer Sci-Fi-Welt spielen. Da gibt's halt ja so viel abgefahrenen Shit und das dann, ich weiß nicht, mit in Live-Action zu sehen. Ich glaube, ich bin einfach mit einer falschen Erwartungshaltung rangegangen. Deswegen
der
hat
halt
er
mega
nicht so
in seiner Aufmachung voll realistisch gehalten. So, ne?
Ich weiß.
Also, genau.
Deswegen, ich bin einfach mit falschen Erwartungen rangegangen.
Ja. Ja, ich muss sagen, Interstellar finde ich einen absolut starken Film. Ist auch einer meiner Lieblingsfilme von Nolan und auch finde ich definitiv besser als Oppenheimer, der mich auch deutlich krasser emotional irgendwie gekriegt hat. Er ist halt auch mega lang, ne? Also ich meine, gut, ich bin eigentlich ein Fan von langen Filmen und das stört mich jetzt nicht so krass an dem Film, aber trotzdem, und es ist einfach so ein, also es ist so eine Wucht, dieser Film Interstellar. Aber bevor wir jetzt wieder irgendwie abschneiden.
Ja, ja, nee, aber ich finde, Oppenheimer hat bei mir nämlich da viel besser gefunkt. Ich finde, Oppenheimer war für mich viel, eine viel größere Wucht.
Krass, ja.
Denn das meinte Levin auch schon, als wir aus dem Kimono rauskamen, der Film hat sich nicht angefühlt, als wäre er 3 Stunden lang. Der hat sich, also für mich auf jeden Fall, vielleicht ist das auch der Leinwand geschuldet, weil die so riesig war und du dich so drin verloren hast. Aber auf jeden Fall, ich hing da so an jeder Minute an diesem Film fest. Und das hat für mich so, wie du schon meintest, auf einer Filmerfahrung-Ebene hat das für mich richtig gut funktioniert. Was jetzt so tiefergehend die Handlung und so betrifft, können wir später noch drauf eingehen, ob das wirklich alles so stimmig ist und ja, was wir davon so halten.
Ja, ja, also das Ding ist, der Film hatte, für mich war das so ein bisschen so ein Auf und Ab. Ich muss sagen, ich war am Anfang, als der Film anfing und alles mögliche so, war der ja noch sehr, sehr biografisch irgendwie so. Wir haben so Oppenheimer gesehen, wie er jung ist und ne, dann so seine Entwicklung, wie er dann irgendwie in dem Labor an der Uni Cambridge oder was war das, glaube ich, ne?
Ja, nee, der, obwohl, ja doch,
ich glaube,
er war
in Cambridge.
Er war auf jeden Fall, ja,
ja, genau, ist aus Amerika nach England gegangen, genau. Um halt ja, zu studieren. Und dann hat er aber da nicht so richtig abgeräumt und ist dann nach Göttingen auf Anraten eines Wissenschaftlers. So
von Niels Bohr.
Genau, ja. Ach, das war Niels Bohr.
Das war Niels Bohr.
Interessant, okay, das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ja, auf jeden Fall, ne, man sieht auf jeden Fall seinen Werdegang. Wir müssen das jetzt hier alles durchkauen, weil die Leute haben den Film gesehen. Aber es war halt trotzdem, es war sehr flott, ne? Es war ziemlich schnell und man hatte auch immer wieder, der Film fängt ja auch an, erstmal eigentlich in der, in dieser Klammer, sag ich mal, von Louis Strauss und dieser Geschichte. Und ja, wir haben so ein bisschen, werden so eingeführt in die einzelnen Ebenen des Films, die einzelnen Zeitstränge des Films, weil das ist auch wieder hier ein Thema, so, ne, dass diese Dinge nicht chronologisch erzählt werden, sondern es gibt diese verschiedenen Ebenen, in denen das erzählt wird und auch verschiedene Perspektiven in diesen Ebenen. Das heißt irgendwie, man kann das so sehen, diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen sind eher so aus, ja, aus der objektiven Sicht so ein bisschen drauf, nicht so komplett mit Oppenheimer identifiziert, sondern wir sind ja auch eher da in der Perspektive von Strauss schon fast. Und es ist so ein bisschen Retrospektive des Lebens von Oppenheimer. Und dann haben wir die farbigen Clips sozusagen, also die in Farbe geschossen sind. Und die sind dann sozusagen aus Oppenheimers Linse in gewisser Weise. Es ist ja auch so, dass Nolan, ne, ich meine gut, diese ganzen Infos, die kursieren mittlerweile überall, das hat eigentlich fast jeder gehört, aber ich sag's trotzdem, dass Nolan das Drehbuch in diesen Passagen auch aus der Ich-Perspektive geschrieben hat. Also aus Oppenheimers Sicht sozusagen. Was ja eigentlich mega untypisch ist, weil so ein Drehbuch schreibst ja immer sozusagen von außen und hast die einzelnen Charaktere, die dann ne, irgendwie, aber du hast nie so eine Ich-Erzähler ja, Art, ein Drehbuch zu schreiben, weil das natürlich dann, wenn du so in so eine Figur reingehst, dass du aus dem Ich erzählst, dann hast du auch so Dinge, du hast natürlich Gedanken und sowas irgendwie. Also, aber ich stelle mir das halt schwierig vor, weil du natürlich an Punkte kommst, so, ne, der Ich-Erzähler mit Gedanken und so ein Zeug, das kannst du nicht so easy verfilmen. Also,
ja, auf keinen Fall. Ne? Ich meine, du bist ja an die Kamera gebunden so und die kann nicht in den Charakter rein.
Naja, genau. Und du kannst nicht die ganze Zeit Voice-Over ballern, wie in dem alten Dune von David Lynch. ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Aber
ja, Teile habe ich gesehen.
Ja, das ist fürchterlich. Auf jeden Fall, genau. Und das haben wir halt in diesen einzelnen Version irgendwie jetzt wird das erzählt. Und deswegen ist das so ein bisschen durcheinander, aber ich finde, es ist in diesem Christopher Nolan-Film wirklich gut, ja, zu verstehen. Also es ist auf jeden Fall verständlich und du hast nicht die ganze Zeit das Gefühl, du raffst den halben Film nicht. Mhm. Es macht das Ganze nur meiner Meinung nach in diesem Film unnötig kompliziert teilweise. Obwohl ich habe auch gestern im Gespräch darüber geredet mit Pazzi, also mit dem, der jetzt auch in Essen den Film gesehen hat, der meinte, dass er eine Analyse gesehen hat, in der auch erklärt wird, dass der Film so ein bisschen so aufgezogen ist wie dieser Prozess, der in einer Atombombe passiert, wenn sie explodiert, also mit Atomspaltung und solchen Dingen. Irgendwie, dass der Film ähnlich auch so aufgebaut ist, so genau habe ich mir den jetzt gar nicht erdacht und analysiert.
Das sind schon wieder Interpretationsebenen, ja, die, finde ich, sind, das ist so Meta, das macht eigentlich gar nicht mehr, das hat gar keinen Mehrwert mehr so eigentlich für die eigentliche Aussage des Films.
Genau, und das ist halt das, worauf ich hinaus will, dass ich finde, dass diese Art der Geschichtenerzählung so mich immer wieder mal rausgerissen hat, weil ich es einfach zu verkünstelt, verschachtelt irgendwie fand, wo ich gesagt habe, okay, so ne, ein gewisser, also zu einem gewissen Grad ist das interessant, ist es auch fordernd irgendwie zu schauen und regt an, halt auch aufmerksam zu bleiben, aber irgendwann sind so Grenzen dann so Punkte gewesen, wo ich gesagt habe, okay, Leute, so, ich finde es gerade so ein bisschen nervig, weil dann wird auch noch, ne, besonders zum letzten Drittel des Films, wo es dann sehr in Anführungszeichen politisch oder gerichtlich wird, ne, mit diesen Prozessen und diesen Anhörungen, also nicht Prozesse, diese Anhörungen und alles Mögliche, wird es halt einfach sehr wirr und auch ein bisschen trocken, fand ich dann Anfang des letzten Drittels irgendwie sowas, wo ich ja halt gesagt habe, so, okay, ich hätte mir so ein bisschen weniger von diesem ganzen Drumherum und sowas gewünscht, sondern mehr immer noch so die Linse auf Oppenheimer, weil ja, das hat mich so ein bisschen genervt. Und deswegen war das so ein Auf und Ab, weil es gab immer wieder Momente, besonders halt die Momente, wo wir das Leben aus Oppenheimer Sicht irgendwie gesehen und die ganze Geschichte, die richtig, richtig gebockt haben, Alter. Die mich auch so richtig gepackt haben teilweise. Besonders eben der Punkt dann, wenn es mit dem Manhattan-Projekt losgeht, ne, und die Leute zusammengesucht werden und Oppenheimer dann und seine anderen Wissenschaftler halt die Bombe entwickeln und alles Mögliche und dann Kitty dazukommt und auch, wie hieß sie, Jean Tedlock, gespielt von Florence Pugh. Die Geschichte, ne, da, wenn das alles so durchläuft und wir das aus seiner Linse sehen und auch Emotionen irgendwie da dran so ein bisschen gekoppelt ist, war der Film wirklich stark. Und dann wird es aber wieder abgetragen, es wird mittendrin gecuttet eben und beziehungsweise nicht mittendrin gecuttet, aber es wird ein harter Cut gemacht und wir springen zurück in die andere Zeit sozusagen wieder und es wird da was Neues entwickelt und wir kriegen mehr Infos, okay, Strauss irgendwie, ne, hat das alles von langer Hand geplant, dann zum Ende raus und dann springen wir immer hin und her und deswegen es war nicht so ein emotionales Attachment irgendwie, jetzt wie bei Interstellar, wo du die ganze Zeit deinen Protagonisten verfolgst und halt seine Tochter später, Murphy heißt sie, oder Murphy hieß sie, glaube ich, ne? Ich weiß schon lange, dass ich ihn gesehen habe. Auf jeden Fall, ja, und da war es einfach irgendwie viel, viel, immersiver, emotional einfach für mich und viel greifbarer. Und das war hier so ein bisschen weg, obwohl das Thema eigentlich echt viel geboten hätte.
Ja, ich weiß, was du meinst. Auf der einen Seite haben die da am Ende wirklich, so habe ich das auch für mich in meinen Notizen geschrieben, den Film so ein bisschen kann man so in zwei Hälften teilen oder von mir aus auch drei, wo man am Anfang eher im Leben vom Oppenheimer viel unterwegs ist, so, und dann, wo es dann zum Ende hin immer mehr um diesen Prozess geht.
Ja.
Und ich finde, das ist auch schwer umzusetzen, dann am Ende noch irgendwie Emotionalität da reinzubringen, weil die halt sehr auf diesen Punkt spielen, das ist nicht mehr. Es geht nicht mehr nur um Oppenheimer, sondern es geht darum, was er getan hat. Nämlich, wie schon die ganze Zeit am Anfang der Vergleich gemacht wird, wie Prometheus den Menschen das Feuer gebracht hat, Oppenheimer den Menschen die Atombombe gebracht hat. Und das ist halt so, man erfährt dann auch die ganze Zeit am Ende, was in Oppenheimer so selbst da abgeht. Also was er so für moralische Zweifel da hat, was er getan hat. Ja. Und dass er auch sich schuldig fühlt. Und das dann irgendwie noch weiter emotional zu verpacken, weil das halt, ich weiß nicht, das geht in so eine Richtung, die ist halt sehr politisch behaftet. So, das ist halt das hat sehr mit einer Weltansicht einfach zu tun, die dir da halt vermittelt wird, dass man halt einfach, dass das Kacke war, so was er im Endeffekt gemacht hat.
Was halt da irgendwie noch mit reinspielt, ist besonders, wenn man jetzt nicht so mega in dem Thema war, also sich nicht mit Oppenheimer auseinandergesetzt hat, bevor man den Film gesehen hat, was bei mir der Fall war, ich habe mich jetzt erst im Nachhinein damit auseinandergesetzt und da ist mir auch noch einiges klar geworden, dann ist das noch deutlich schwieriger zu verstehen, weil der Film setzt voraus, dass du weißt, was am Ende, also dass es diese Prozesse gab und was, was irgendwie so der Grund auch in gewisser Weise war, weil das wird dir nicht klar erklärt, das musst du dir zu einem gewissen Teil denken und wenn du halt über Oppenheimers Leben Bescheid weißt, davor oder Bescheid wusstest, bevor du den Film gesehen hast, dann ist das für dich natürlich auch irgendwie viel einfacher einzuordnen. Das kommt natürlich auch nochmal dazu. Aber trotzdem, besonders halt dann diese ganzen Anhörungen und dieses Politische mit der Kommunistenfurcht und sowas dann und was das alles bedeutet für die Welt jetzt, dass es diese Atombomben gibt, auf der einen Seite, aber auch gleichzeitig, was das für Oppenheimer bedeutet, was er getan hat und dass er mit diesem moralischen Konflikt irgendwie leben muss. Und dann gleichzeitig, was er getan hat, um mit diesen Schuldgefühlen irgendwie zu leben und irgendwie Erlösung gewisserweise zu finden, indem er dann verhindert, den Bau der Super irgendwie, beziehungsweise versucht, das zu verhindern, und zu drosseln, sage ich mal, irgendwie die Entwicklung und klarzumachen, okay, wir brauchen die eigentlich nicht, das ist nur schaukelt sich einfach immer weiter hoch und auch die, ach, Kacke, Digga, worauf wollte ich jetzt hinaus? Nein! Ich hatte eine richtig gute Überleitung. Ah!
Du warst gerade.
Genau, was er noch gemacht hat, dass er versucht hat, eine Organisation irgendwie zu ins Leben zu rufen, weiß ich jetzt nicht genau, aber beziehungsweise, dass er dafür war, dass es so eine, international übergeordnete Aufsicht für Atomwaffen und solche Dinge geht.
Ja, doch,
dass man in den Austausch geht, international, und nicht versucht, das geheim zu halten und irgendwie Misstrauen dadurch zu schüren. All diese Dinge. Aber das erzählt dir der Film halt durch diese Prozesse halt, dass das passiert ist und auch halt eben sehr verschachtelt in Dialogen und in Geständnissen und Aussagen von Zeugen und alle möglichen und Vorwürfen. Und man muss sich das halt so zusammensuchen, was an sich nicht, also jetzt nichts Schlechtes ist, ne? Es ist es ist fordernd für den Zuschauer, anspruchsvoll hinterherzukommen und zu schauen. Aber das ist halt was ich nicht unbedingt jetzt von dem Film in der Hinsicht erwartet habe, dass es dann so trocken so ein bisschen ist sondern ich hätte viel lieber, weil letztendlich heißt der Film Oppenheimer und ich bin damit reingegangen, dass der Fokus halt vollkommen auf Oppenheimer liegt und auf seinem Leben und auf seiner Biografie sozusagen. Und da ist nun mal halt einer der größten Teile ist halt der Bau der Atombombe und das, was danach passiert ist sozusagen, also was das mit ihm gemacht hat. Aber für mich war ein bisschen zu wenig Oppenheimer, besonders in diesen Anhörungssequenzen und solche Sachen, zu sehen in einem Film, der halt Oppenheimer heißt, der überall Oppenheimer zeigt, auf allen Covern und alles mögliche, überall, oder halt die Atombombe, aber überall geht's, ist ja halt klar, der Film hat den Namen Oppenheimer, aber irgendwie wird ungefähr ein Drittel des Films ist Louis Strauss, so ungefähr, weißt du?
Ja.
Und weil man diese Prozesse und diese, weiß ich nicht, für mich persönlich etwas uninteressanteren Teile so extrem hervorgehoben hat und letztendlich das ja auch der Rahmen eigentlich der ganzen Geschichte war, sind für mich irgendwie Dinge viel zu kurz gekommen, die ich viel lieber auserzählt bekommen hätte. So, okay. Also Sachen wie zum Beispiel der gesamte Erzählstrang oder der gesamte Arc von Gene Tadlock. So, wir sehen die in 5, 6 Szenen allerhöchstens. Ne, also wenn die sich kennenlernen und dann irgendwie merkt man, okay, die streiten sich jetzt, so, dann geht es jetzt zum Manhattan Project, dann treffen sie sich noch einmal und dann stirbt sie. So. Und Das ist ungefähr das, was wir von ihr sehen und auch runtergebrochen auf vielleicht insgesamt höchstens 10 Minuten Screentime. Und das ist sowas, was ihn anscheinend so, also, ne, also schon echt auch eine tragische Geschichte, auch mit, ne, dass sie Suizid begangen hat und all diese Dinge, so emotional und auch so einen Einfluss auf ihn hat letztendlich auch irgendwie und ihn so fertig gemacht hat, den, also Oppenheimer, das sehen wir aber viel zu wenig. Also weißt du, da hätte ich viel lieber das gesehen oder sein Leben auch mit danach mit Kitty, gespielt von Emily Blunt, und deren Problematiken, dass sie schwer alkoholkrank war irgendwann. Also und diese Dinge, das wird so angedeutet, das sieht man alles, aber auch sie kommt viel zu kurz, man sieht fast gar nichts von ihr, so in gewisser Weise. Und das, sag ich mal, 70% von ihr, was man sieht, ist, wie sie andere Leute böse anguckt, so. Und solche Sachen, also mehr erstens so oft auf diese Aspekte von Oppenheimers Leben einzugehen und dann, was ich auch noch, sag ich mal, gewünscht hätte, dass mehr auserzählt würde, ist dieser wirklich innere Konflikt, den Oppenheimer dann, sag ich mal, nach dem Bau der Atombombe und nach dem Einsatz der Atombombe in Japan irgendwie verspürt, und da mehr reinzugehen, irgendwie, das hätte ich, damit habe ich ja gerechnet und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Das wurde alles angerissen, mehr oder weniger, sag ich mal. Alles war auf jeden Fall auch Teil des Films, aber teilweise halt wirklich nur so, damit es drin ist, damit man nicht sagen kann, irgendwie, okay, es ist nicht drin.
Ja, ich, also den letzten Punkt, den du jetzt gerade angerissen hast, dass du noch viel lieber oder viel mehr von Oppenheimers inneren Konflikt gesehen hättest. Okay, also da stimme ich dir zu, das fand ich, war auch an manchen Stellen echt kurz. Also ich fand, das war vor allem, wurde das in der letzten Szene nochmal ganz klar deutlich. Obwohl ich fand,
genau,
also,
das Ende hat mich auch dann auch kurz einmal fast zu Tränen gerührt, der letzte Satz sozusagen.
Also das war nochmal, also es war krass, auch wie schön der Bogen geschlagen wurde vom Anfang zum Ende, obwohl das sehr konstruiert war, aber trotzdem, es hat einfach gut funktioniert. Aber ich finde so diese Story-Arcs von Jean und Kitty noch weiter auszuerzählen, ist Präferenzsache. Also ich finde, das hätte auf jeden Fall...
Definitiv,
ja,
das sowieso.
Ja, das hätte Oppenheimers Person an sich, hätte das viel besser... Oh, hätte das viel mehr auserzählt so. Da hättest du auf jeden Fall viel mehr noch mit Oppenheimer an sich connecten können.
Ja.
Ich finde, wie Nolan es aber gemacht hat, nicht unbedingt schlecht, aus der Sicht, dass mit dem Charakter Oppenheimer halt einfach dieses unumgängliche Thema kommt, dass er die scheiß Atombombe entwickelt. Also nicht er alleine natürlich, waren jetzt zigtausende, aber er hat es geleitet, also das Manhattan-Projekt und...
Genau. Ja, es ist auch so letztendlich...
Und deswegen wird halt dieser ganze, wie du schon meintest, dieser ganze Prozess mit Louis Strauss, gespielt von Robert Downey Jr., der das übrigens unglaublich gut gemacht hat, fand ich. Also war... Hat mir viel besser gefallen als er als Iron Man tatsächlich.
Ja, vor allem auch das Make-up so, war so convincing.
Ja, ich fand das auch gut gemacht, dass Louis Strauss so eine große Rolle eigentlich gespielt hat. Weil das, also er als Person ist ja quasi so die personifizierte Gegenbewegung zu Oppenheimer am Ende des Films. So, er ist der Typ, der sich. Der ist der Typ, der sich für die Atombombe ausspricht und du brauchst halt irgendwie eine Person in dem Film, die diese politische Meinung unterstützt, damit du dich als Zuschauer halt gegen irgendwas so richten kannst, damit du nicht irgendwie halt ein namenloses, einfach eine politische Meinung gegenüber Oppenheimer jetzt hast, die sich einfach gegen ihn ausspricht, sondern wirklich eine Person.
Aber ich meine, letztendlich, es war ja auch in echt so. Ne? Also.
Ja, deswegen finde ich, um dieses Thema der Atombombe nicht jetzt losgelöst von Oppenheimer zu behandeln, was das für Konsequenzen mit sich bringt, dass das, ja, was das mit der ganzen Welt macht und was ja es für Personen gab, die diese Macht nutzen wollten und auch immer noch nutzen wollen und sich gar nicht, also einfach mit Menschenleben spielen, wo sie gar keinen Bezug zu haben und das dem Zuschauer zu vermitteln, dass das einfach falsch ist, so dass das dass die Ansicht von Louis Strauss da halt einfach die antagonistische ist, die, wo man sich einfach gegen aussprechen sollte. Und deswegen hat sich das halt am Ende nicht mehr wie eine Biografie angefühlt, sondern eher wie so ein Politik-Thriller.
Ja, eben. Und es ist halt auch so, dass also die Motive von Louis Strauss ja auch vieles, also einfach viel persönlich waren durch diesen einen Vorfall, der da halt war, dass er vor irgendeiner, weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie man es richtig betitelt, aber ne, vor einem dieser Anhörungen, Prozesse, keine Ahnung was, die...
Ja, ich glaube, das war einfach
irgendwie sowas,
ne? So ein politischer Beschluss, die wollten ja irgendwie Uran oder so nach Schweden liefern oder irgendwie sowas.
Ja, genau, die wollten diese Isotope halt irgendwie exportieren. Und da hat er sich halt gegen Strauss ausgesprochen und den so ein bisschen lächerlich hat dastehen lassen. Und das war ja eher irgendwie das Motiv, als wirklich jetzt die Frage, was machen wir mit der Atombombe oder nicht. So. Und er hat diese ganzen Dinge, die Oppenheimer getan hat und seine Verbindung zum Kommunisten und seinen Versuch halt irgendwie die Super irgendwie zu hemmen und solche Sachen, hat er halt dafür benutzt, um ihn halt ne, loszuwerden.
Ja, auch seinen Einfluss auf Einstein.
Ja, genau, all diese Dinge. Aber es war halt trotzdem so eigentlich ein ganz anderer Grund, warum er das gemacht hat. Weshalb ich halt nicht so ganz... dann irgendwie, also weißt du, natürlich verstehe ich den Zusammenhang, warum man das gemacht hat, so, aber mir hat dann trotzdem so ein bisschen die Verbindung zu Oppenheimer und dem Rest des Films halt irgendwie so leicht gefehlt. Also, ne, wenn es halt jetzt wirklich darum gegangen wäre, okay, der eine hätte versucht, die Atombombe, also irgendwas Schreckliches damit zu tun und der andere, ne, will das verhindern, hätte das für mich besser funktioniert. Natürlich ist es nicht so gewesen, deswegen kannst du das nicht aus dem Finger saugen, aber man hat sich halt dazu entschlossen, auf dieses Ding so einen riesen Fokus zu legen, was natürlich für Oppenheimers Leben danach war. Oppenheimer ein gebrochener Mann irgendwie, ne, und das hat sein Leben komplett auf den Kopf gestellt, diese Entscheidung, dass er nachher die Sicherheitsfreigabe nicht mehr bekommen hat und dass Strauss letztendlich gewonnen hat, aber trotzdem wurde es, wie du schon sagst, zum Ende hin so ein so ein Konflikt irgendwie zwischen diesen beiden und ne, dann
zwischen den beiden, die halt einfach diese Ansichten repräsentieren.
Genau, diese Ansichten repräsentieren. Und es ist so ein, Protagonist gegen Antagonist-Dingen geworden, weshalb dieser Film für mich sich auch so mega nicht lang angefühlt hat, jetzt im schlechten Sinne unbedingt, aber so, weil es so viele verschiedene Kapitel gab und auf einmal entwickelte sich es dann dahin und dann war es auf einmal der große Twist im Film eigentlich, weil letztendlich der Outcome mit Louis Strauss und nicht, irgendwas anderes, so, und ich hätte den Fokus, glaube ich, einfach auf was anderes gesetzt, aber das haben wir jetzt auch oft genug gesagt. So.
Ja, okay. Ja, es ist halt am Ende des Tages geht es eigentlich darum, wie du die Message halt verpacken willst. Und ja, ich fand so, wie Nolan es jetzt gemacht hat, einfach für den Zuschauer irgendwie verständlicher. Also vielleicht hätte man es auch anders auch sehr gut verständlich machen können, aber so wie er es jetzt gemacht hat, fand ich es gut. So.
Ja, es ist halt jetzt eben ein Film, der über Oppenheimer hinausgeht.
Ja.
Weil das Thema der Atombombe und das, was Oppenheimer getan hat, auch über ihn selber hinausgeht. So. Und das ist letztendlich eine Message im Film selber schon, die verpackt wird, in der Art und Weise, wie sich der Film erzählt, die schon genau ganz klar macht, was Christopher Nolan eigentlich sagen will. Deswegen, ne, es ist ein guter Film, so, und es ist geil, gut verpackt, es ist gut verständlich. Und wie gesagt, der Film zeigt in der Art und Weise, wie weitreichend diese Konsequenzen sind, die Oppenheimer, sag ich mal, auch tragen muss und oder musste. Und was mit der Welt passiert ist danach, das erzählt der Film letztendlich in der Tatsache, dass er über Oppenheimers Leben hinausgeht und auch mehr erzählt. So. Und das macht schon Sinn, definitiv. So. Deswegen, das will ich dem Film gar nicht abstreiten. Es ist ein gutes Ding gewesen und ich werde mir den auf jeden Fall auch nochmal angucken. Ich werde mir den auch in 70mm in Essen anschauen.
Und in UV. Ich würde auf jeden Fall noch die...
Definitiv. Ich weiß noch nicht, ob ich es in Essen schaffe, weil die den nur mega selten da im O-Ton zeigen.
Er muss ja nicht da im O-Ton gucken. Guck ich ihn halt. Aber ich würde mir ja auch generell nochmal im O-Ton angucken.
Ja, obwohl Pasi meinte, dass er im O-Ton wohl extrem schwer zu verstehen ist. Einfach auch akustisch. So, weil das ist ja sowieso so ein Christopher Nolan Ding, das Mumbling, immer wird genuschelt und sowas.
Mumble-Rap.
Ja, wirklich, ja. aber kurzer Exkurs, wenn wir jetzt gerade schon wieder davon anfangen, zu den einzelnen Formaten von Oppenheimer. Man hört jetzt immer wieder, im Internet hier, boah, guck den Film in True IMAX, guck den Film in 70mm IMAX, sonst, dafür ist der Film gemacht. Oder guck den wenigstens in 70mm oder guck den auf dem größten Bildschirm, irgendwas. Und ich wette, weil das, so würde es mir auch gehen, wenn ich mich nicht mit dem Thema viel auseinandersetzen würde.
So wie es mir ging, bevor du mir das erklärt hast.
Genau, weil ich nicht in der, also weil ich in der Branche halt arbeite oder beziehungsweise zum Teil arbeite, gut, ich arbeite in der Werbung, aber trotzdem scheißegal. Und zwar ist das so, Analogfilm und Digitalfilm sind zwei unterschiedliche Dinge. Es gibt Analogfilm, der ist definitiv älter als Digitalfilm, denn früher hat man noch keine digitale Technik gehabt. Das heißt, jetzt das Zeitalter vor Computer und Bits und Bytes und Einsen und Nullen, da musste irgendwie anders gefilmt werden. Und das kennt jeder von euch, es gibt diese Filmstreifen. So. Das sind diese langen Bänder, wo diese einzelnen Kästchen sozusagen drin sind und das sind die einzelnen Bilder. Das kennt man von Analogfotografie. Ne, wenn die Oma früher Bilder gemacht hat, dann hatte die auch immer so eine Filmrolle irgendwie. Und das gibt es natürlich auch im Film. Und da gibt es auch verschiedene Formate. So viele, das Consumer-Format sozusagen früher, was auch viele zu Hause hatten, was auch viele zu Hause immer noch vielleicht irgendwie haben von Opa und oder Papa oder Mama oder Oma, sind Super 8 Kameras, also 8 mm. Dann gibt es 16 mm, 35 mm und 65 mm bzw. 70 mm und mit Sicherheit auch noch andere, die ich jetzt nicht aufgezählt habe. Und das Ding ist, diese Filmstreifen, die laufen in der Regel von unten nach oben, beziehungsweise von oben nach unten, durch die Kamera. So, das heißt, die Breite des Bildes ist sozusagen von rechts nach links. Wenn man das Bild von unten nach oben zieht, ist es von rechts nach links. Der Filmstreifen bei 70 mm, bei normalem 70 mm, beziehungsweise 65 mm Film, beträgt also insgesamt knapp 70 mm. Ja, kann man erwarten, ne? Das sind, ich glaube, in Wirklichkeit sind es 68,98 oder irgendwie so ein Scheiß. Aber man sagt 70 mm Film dazu. Ja, weil das einfach der Durchmesser, beziehungsweise die Breite des ganzen Bandes ist. Jetzt ist es aber so, dass auf diesem Band nicht nur komplett das Bild drauf ist, sondern es gibt noch diese Perforationslöcher, also die Löcher, die in so einen Haken einhaken, womit der Film sozusagen gedreht wird, also der muss ja laufen. Und dann sind da noch Tonspuren. Also es gibt noch magnetische Tonspuren an beiden Seiten, jetzt bei 70 mm Film zum Beispiel. Das heißt, das eigentliche Bild bei einem 70 bzw. 65 mm Filmstreifen, der von unten nach oben durch die Kamera läuft, beträgt 48,95 mal 22 mm. Das ist sozusagen das eigentliche Bild bei diesem Format. Jetzt geht man bei IMAX-Kameras aber hin, oder bei IMAX 70 mm, und dreht den Filmstreifen, 75 mm, den 65 mm Filmstreifen, dreht man und lässt ihn von rechts nach links durch die Kamera laufen. Das heißt, die 70 mm, die vorher jetzt die Breite des Bildes definiert haben, weil der Filmstreifen halt nur 70 Meter breit war, definiert jetzt nur noch die Höhe. Das heißt, die Höhe des Bildes ist jetzt 48, was war das jetzt?
Ist auch egal.
Ist auch scheißegal. Und Komma irgendwas ist jetzt die Höhe des Bildes. Und die Breite des Bildes sind tatsächliche 70 Millimeter. Das heißt, es ist dreimal größer als normales 70 Millimeter, weil es halt einfach um 90 Grad gedreht wird und von rechts nach links durch die Kamera gefetzt wird und das Bild ist viel größer. Das bedeutet, das Bild ist auch viel hochauflösender und schöner anzusehen letztendlich.
Ja.
Und das ist der Vorteil bei Analog, weil diese Analogdaten sind viel, viel größer als die vergleichbaren Digitaldaten. Weil wenn man das jetzt mit einem digitalen Bildformat vergleichen wollen würde, dann wäre das eine Auflösung ungefähr von, ich glaube, 32K oder sowas. Also, wir kennen jetzt 4K, so das ist jetzt in der Digitaltechnik im Consumer-Bereich so angekommen, das ist richtig krass. 4K war auch die Projektion bei IMAX, Traumpalast in Leonberg. Aber wenn das Ganze jetzt nicht digital gezeigt worden wäre, wie das halt getan wurde, sondern analog, dann hätten wir halt ein, in Anführungszeichen, 32K-Bild bekommen. Weil das Krasse ist auch noch bei
weil
diesen IMAX.
Sie einfach anfassen können auf der Leinwand.
Ja, ist komplett gestört. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz anderes Level von Qualität im Bild. Weil das Krasse an diesem an Oppenheimer generell, anders jetzt als welche Nope oder sowas von Jordan Peele, der auch zum Teil in 70mm IMAX gefilmt wurde, aber dann digitalisiert wurde und nur digital ausgestrahlt wurde oder projiziert wurde, ist, dass bei Oppenheimer der Filmstreifen auch nur analog bearbeitet wurde sozusagen. Also man hat den nicht eingescannt und dann digital bearbeitet und dann wieder nicht eingescannt, dann rückgängig gemacht, also gedruckt, sondern man hat den analog bearbeitet und dann gedruckt, weitergedruckt sozusagen. Und dann hat man den auch eingescannt für die Digitalprojektion natürlich. Aber das heißt, es wurde auch im Bearbeitungsprozess, ist keine Qualität verloren gegangen oder solche Sachen. Ist mega, mega nerdy gerade, aber voll krass, voll interessant. Deswegen will ich den eigentlich unbedingt in 70mm IMAX gucken. Blöd nur, dass es nur 30 Kinos auf der Welt gibt, die den Film in 70mm IMAX zeigen. Und eins in halbwegs erreichbarer Nähe ist in London und das andere ist in Prag.
Ist in Berlin, nee, Berlin war irgendwie 35mm.
Berlin ist glaube ich, auch 70mm oder 35mm. Kann auch sein.
Ja, um es kurz zusammenzufassen, analog ist einfach nochmal crispier.
Ja, safe. Ja. definitiv. Also es ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Level von Qualität im Bild.
Ja. Ja, das hat mich nämlich auch, als dieser Film nämlich so anders gehypt wurde, bevor der rauskam, immer habe ich von jedem gehört, Alter, das ist 70mm IMAX, Alter, 70mm IMAX. Und ich hatte keine Ahnung, so, was ist jetzt so cool als 70mm IMAX. Aber es ist einfach bessere Bildqualität. So.
Ja, es ist halt einfach ein riesiges Bild. Ja. Es ist wirklich ein riesiges Bild. Und das ist schon, das würde ich schon gern sehen, aber ich fürchte nicht dieses Mal. Vielleicht beim nächsten Christopher Nolan-Film. Ja!
Der macht jetzt nur noch 70mm IMAX. Jetzt gibt es kein Zurück mehr.
Ja, ich weiß gar nicht. Also der hat auch, glaube ich, einen anderen Film. Also definitiv immer, der ist ein großer Verfechter vom Analogfilm und auch vom IMAX. Ist ja der treibende IMAX-Regisseur, sag ich mal.
Finde ich gut.
Und der hat definitiv auch einen anderen Film schon halt IMAX gefilmt, so, ne? Logischerweise.
Mhm.
Also auch in The Dark Knight, die Eröffnungssequenz. Also diese Banküberfall-Sequenz da mit dem Joker ist auch in, ich glaube, 70mm IMAX gefilmt gewesen. Aber halt natürlich in der Regel auch immer nur einzelne Ausschnitte, ne? Also
ja.
Normalerweise, das fängt halt an, dass eigentlich immer nur so einzelne Szenen in IMAX gefilmt sind und der Rest ist halt in, keine Ahnung, normalem 35mm oder irgendwie sowas. Aber ja, hier hat man halt, ich weiß gar nicht, ob der ganze Film jetzt in 70mm IMAX gefilmt ist, so krass habe ich mich jetzt auch nicht informiert. Aber ist auch scheißegal. Es war auf jeden Fall nice. Alright!
Das war aber so schon nice. Also wirklich, die Szene, jetzt noch um auf die Erfahrung zurückzukommen, wie das war, den Film zu gucken. Also wie gesagt, die Story, das war so ein Brett, was man sich im Nachhinein nochmal so ein bisschen durchkauen musste.
Ja.
Außer die Leute, die schon sich vorher darüber informiert haben. Aber so Erfahrungen, als sie beim Trinity-Projekt oder beim Test.
Ja, beim Trinity-Test.
Beim Trinity-Test. Als die da, ja, kurz bevor sind, diese Bombe abzuholen. Also generell, das ganze Manhattan-Projekt hat schon angefangen, so ein bisschen Ekstase in mir auszulösen. So, Alter, cool, ja, Mann, es funktioniert ja, alles so. Der rekrutiert den. Ist so ein bisschen wie wenn die bei Ocean's 11 die Leute rekrutieren und den Plan so aufmachen. Genau so ähnlich war das, die Erzählstruktur da.
Ja.
Und daher, das ist eigentlich schon fast ein billiger Trick, so bei Filmen, generell bei so Filmen, das einfach so, einfach easy Action oder einfach Spannung zu kreieren.
Mm-hmm.
Und aber als sie das dann so kurz davor waren, den Trinity-Test dann durchzuführen, wo sie nur noch drauf gewartet haben und der Schauspieler einfach von Drake und Josh, Josh, wie heißt der nochmal?
Ich weiß es auch nicht.
Oh, fuck. Müsste ich eigentlich wissen. Naja, egal. Auf jeden Fall, als der da so vor diesem roten Knopf steht und auch so richtig selber am Zittern ist. Und Alter, ich war da auch im Kino, war ich so an meinem Sitz gefesselt.
Ja, Mann, ich war auch so gottlos nervös. Es war so richtig so, boah, scheiße, das war so ein Höhepunkt des Films auch einfach. inszenatorisch. Und dann sitzt du da und denkst so, scheiße, fuck.
Ich war selten so, also ich habe das selten, dass ich so in einem Film drin bin, dass ich so, was außer mich herum ist, so abschalte. Aber das war, das war crazy in dem Moment. Und dann kommt die Explosion und die lassen das erstmal sacken, so die Explosion einfach nur visuell. Und du denkst dir, wann kommt der Knall? Und irgendwann zeigen die so lange schon dieses Bild, da vergisst du so ganz kurz, dass eigentlich jetzt ein Knall kommt und dann kommt der Knall. Und Alter, das hätte ich so weggehauen, das war crazy.
Ja, das war, ich weiß gar nicht, also die Zeit, bis der Knall angekommen ist, war mit Sicherheit nicht so realistisch von der Länge, aber ist auch scheißegal, weil einfach für die,
das weiß ich, also,
für die Erzählung war es halt so genial, weil du hast dich gerade wieder abgekühlt sozusagen, denkst du, okay, boah, es hat geklappt. Wie du schon sagst, man vergisst, dass eigentlich noch so ein Knall kommen muss. Denkt, vielleicht hat man sich dazu entschieden, den Knall nicht zu machen. Keine Ahnung, warum oder sowas. Levin meinte auch so, boah, ich war richtig traurig, weil ich dachte, es kommt kein Knall. Batz, Digga, fetzt sich da im Kino die Haare wirklich, also das war so ein Knall, dass deine Haare an deine Kopfhaut gepresst wurden, gefühlt. Und dann scheppert das da gottlos. Und auch nachher diese Szene, wo dann, und das war so auch so Stellen, wo ich dachte, boah, geil, Alter, mehr davon. Und dann kam leider nicht mehr so viel davon, wo Oppenheimer die Rede hält, ne, nachdem die Atombombe auf Nagasaki abgeworfen wurde oder auf Hiroshima, ich weiß gar nicht genau, wann das war.
Ich glaube, Hiroshima war das erste.
Ja, war das nach der ersten Bombe?
Ja.
Oder war das nach beiden?
Boah, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war
scheißegal.
Ja, ist auch egal.
Sorry, wir hängen uns ja schon wieder auf. Auf jeden Fall. Und dann diese Sequenz kommt, wo er auf einmal sich vorstellt, zu sagen, jetzt werden alle von der Atombombe getroffen. Und ja, auch irgendwie der Sound so weggeht und wegfällt. Das war auch so richtig, man hat sich ganz weird gefühlt. Und dann scheppert auch so überkrass der Knall schon wieder und alles. Und ihm geht's gar nicht gut. Und das waren einfach so richtig starke Momente in diesem Film. Und besonders in diesem Kino, die einen richtig, ja, das Knochenmark so erschüttert haben, Alter. So, so tief ging das. Also es war schon echt, echt geil. Das muss man sagen. Aber ich hatte noch einen Punkt, den ich sagen wollte. Genau, ich habe mir dann im Nachhinein eine Doku von BBC angeguckt über Oppenheimer von vor drei Jahren oder sowas war die. Beziehungsweise es war auf jeden Fall auf YouTube von vor drei Jahren hochgeladen. Die auch in anderthalb Stunden so das Leben so erzählt und das, was alles passiert ist. Und auch sehr ähnlich tatsächlich wie der Film. Also ne, ich will jetzt gar nicht unterstellen, dass Christopher Nolan die Doku gesehen hat und die umgeschrieben hat ein bisschen und seinen Film dann erzählt hat. Aber ich fand es ganz interessant, weil es war auch so, dass die diese Anhörung in dem kleinen Raum nachgestellt haben und auch mit dem Anwalt. Und er den sozusagen die ganze befragt hat und dann immer wieder eingegangen wurde auf die einzelnen Aspekte der Geschichte. Das war sehr ähnlich erzählt.
Vielleicht ist das, weil Christopher Nolan hat sich ja sehr stark von der Biografie, also dem Buch American Prometheus, was eine Biografie von Kai Bird und Martin Sherwin ist.
Ja.
Vielleicht hat er sich ja sehr stark inspirieren lassen oder hat sehr viele Elemente davon genommen.
Und die Doku vielleicht auch, ne?
Ja, und die Doku vielleicht auch. Vielleicht ist das in dem Buch genauso halt dargestellt.
Ja, stimmt, das wäre mal interessant. Das Buch muss ich mir mal holen und mal lesen. Eigentlich, weil ich bin auch schon recht interessiert an dem Thema irgendwie jetzt nach dem Film gewesen. Ja.
Das war so ein Thema, das hat man tatsächlich nie im Geschichtsunterricht gehabt.
Nee, tatsächlich gar nicht. Aber ich meine, gut, eigentlich ist es nicht amerikanisch, also ist schon amerikanische Geschichte, aber es ist eigentlich Weltgeschichte.
Es ist Weltgeschichte, so.
Ja, das stimmt schon. Zumal er auch in Deutschland war, eine Zeit lang. Ne?
Das ist wahr.
Ja, das ist wahr. Nee, ja.
Und es war auch ein Deutscher im Film.
Es war auch ein Deutscher im Film, Alter.
Matthias Schweighöfer.
Ja, das stimmt. Das hat mich auch sehr überrascht. Es war generell auch so ein, also Matthias Schweighöfer ist jetzt kein Star verglichen irgendwie mit
Cillian Murphy oder Matt Damon.
Aber es war einfach so ein Star-Gewitter.
Ja.
Es waren so viele große Namen irgendwie an Bord. Ich hatte jetzt noch gerade eben noch ein paar Beispiele, die ich eigentlich nennen wollte. Aber also zum Beispiel Florence Pugh, Emily Blunt halt, also der ganze Hauptcast.
Niels Bohr gespielt von dem Typen, der auch in Harry Potter Professor Lockhart spielt. Ich weiß seinen Namen leider gar nicht.
Ja, Kenneth Branagh.
Ja, genau.
Genau, eben. Das war auch die Person. Er kam auch so wenig vor eigentlich nur. Aber du nimmst halt einen Schauspieler, der hat auch in Dunkirk ja auch eine
kleine Rolle gehabt. Ja, wie heißt nochmal der? Der hat auch im letzten Bond den Bösewicht gespielt.
Rami Malek.
Genau.
Ja, auch der, genau. Das war eine winzige Rolle eigentlich nur. Solche Sachen, genau. Es waren so ein paar Schauspieler, die aufgetreten sind. Das hat mich so ein bisschen an Asteroid City erinnert. wo ja auch ein Star nach dem anderen. Ich meine, Jeff Goldblum war für insgesamt vielleicht 30 Sekunden auf der Leinwand so ungefähr und solche Sachen. Da wurde so wirklich der heißeste Scheiß wurde da verfeuert in Astral City. Und hier war es nicht ganz so extrem, aber der Cast war einfach generell auch schon gottlos stark. Und dann gab es noch diese, in Anführungszeichen, Gastrollen, so ein bisschen, die nicht so ausgeprägt waren, sag ich mal, jetzt in der Gesamtfilmdings. Auch hier, wie heißt er? Der auch den Han Solo in Solo spielt.
Stimmt,
Aaron. Irgendwas, boah, kacke, komm nicht drauf. Schade. Ist auch egal. Der hat auf jeden Fall ja Strauss'
Senator, ich weiß nicht, war das ein Senator?
Kollegen da, nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, aber ich würde sagen, ist das alles gesagt, was gesagt werden wollte, oder?
Ja. Hast du noch einen Punkt? Ich habe noch einfach so, um mal zu gucken, was die Welt so von dem Film hält, mal geguckt, was IMDb von dem Film hält, mehr oder weniger. Aber IMDb ist immer so mein Go-To, um zu gucken, was so die Filmwelt oder besser gesagt die Kritiker von dem Film halten. Und da hat auf IMDb eine 8,7.
Ist, das ist schon ganz gut.
Ist echt verdammt gut. So ja. Alles so, was an der 9 kratzt, beziehungsweise über der 9 ist, ist meistens schon, also ja, sind die besten Filme so,
definitiv,
die es gibt. Und ja, ich finde, der hat es auf jeden Fall verdient. Also vor allem, wenn man ihn als Kinoerlebnis
Es ist halt definitiv ein Kinofilm. Also für alle, die sagen, ich gucke den, wenn er raus ist, zu Hause, guckt ihn im Kino. Also ja, definitiv.
Außer ihr habt ein Baba-Heimkino. Dann
naja, trotzdem. Selbst das Babas Daheim-Kino ist nicht so geil.
Ja, natürlich.
Wie
außer ihr habt
ein gutes Kino.
Außer ihr seid einfach Milliardäre. Wenn ihr das seid, bitte unterstützt eine kleine Spende.
Podcast. Bitte baut uns ein Heimkino.
Das Drehzeug 70 mm analog IMAX Kino. Das wäre wär öffentlich natürlich.
Ja klar, da dürfte dann jeder kommen für einen kleinen Obolus und ein Instagram-Abo. ja, genau, nämlich folgt uns auf Instagram, ich sag's nochmal, folgt uns auf TikTok, folgt uns auf YouTube. Es kommt bald auch mal wieder ein kleines Filmprojektchen auf YouTube, so viel kann ich schon mal sagen.
Ja, deswegen folgt uns auf YouTube eher, um Filme zu gucken, nicht um vielleicht irgendwie Podcasting
genau,
zu erwarten.
Ist, um die größeren Projekte, die wir nebenbei noch umsetzen, zu sehen. Ja. Da gibt es ja das The Last of Us Kurzfilmprojekt von Anfang des Jahres. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch einfach auch an. Ja, und ansonsten.
Das ist unser Oppenheimer.
Ist auch fast so gut. Auch kein CGI. Also wirklich.
Krass, Alter.
Machen wir noch irgendwie hier so eine meine Sache diese Woche? Oder erzählen wir einfach kurz von unserem Dreh heute?
Ich weiß nicht, ob ich davon erzählen will.
Der wehgetan hat so ein bisschen. Ja, ich erzähle einfach ein bisschen was.
Okay.
Wir haben ein neues Projekt in der Mache. Ich sag noch nicht, was es ist.
Ja.
Und wir hatten heute tagsüber unseren ersten Drehtag. Nach langer Vorbereitung von Jason, der dieses Mal auch Regie führt und so generell einfach das Ruder in die Hand genommen hat für das Projekt. Und ja, wir haben ein paar Szenen gedreht. Es war jetzt, sag ich mal, ein kurzer Drehtag vergleichsweise. War auch nicht so mega aufwendig. Hatten eine ganz coole Location. Lief auch eigentlich alles echt gut. Und dann haben wir die Sachen nach Hause gefahren, wollten die Daten auf jeden Fall auch sichern. Und das ist irgendwie, wir wissen nicht, woran es liegt. Wir sind noch am Überlegen, was passiert sein kann. Aber wir hatten irgendwie zwei leere SD-Karten, die keine Daten drauf waren. Obwohl wir die Shots auch replayed haben nach jedem Take und solche Sachen, ne? Und alles geschaut haben. Aber irgendwie muss was sehr schief gelaufen sein. Wir wissen nicht, wie gesagt, was. Wir versuchen irgendwie die Daten noch zu retten, beziehungsweise der Moritz versucht die Daten noch zu retten.
Held.
Unser Held, definitiv. Ja, aber wir werden es sehen. Notfalls müssen wir es auch nochmal neu drehen. Aber es war trotzdem cool. Also es war eine gute Probe auf jeden Fall.
Also Probe, ich glaube, besser proben kann man nicht.
Nee, das stimmt, ja. Also auch, genau, ja. Das hast du recht, hast du gut gesagt. Ja, ich denke, das war unsere eine Sache diese Woche. Oder hast du noch was total Spezielles? Weil ich habe nichts.
Boah. Nee, ich glaube auch nicht. Ich hab auch tatsächlich gar nicht. Ich war im Urlaub, ganz kurz.
Oh, ja, wo warst du eigentlich, Digga?
Holland, Nähe, Maastricht, Roermond, da so direkt.
Ah, nice. Ja.
War ganz witzig, so. Wir waren so direkt an belgischer Grenze. Du musstest wirklich nur legit 100 Meter weiter, so über die Maas. Ist ja direkt die Grenze zu Belgien, war es einfach in Belgien. War ganz witzig so.
Ist das so ein Dreiländereck dann da? So? Gibt es das da?
Nein, es gibt ein Dreiländereck, aber das ist nicht da. Das ist wahrscheinlich weiter südlich von da, wo wir waren. Wir waren so zwischen, wie gesagt, Maastricht. Aber ja, deutsche Grenze war auch so eine Stunde entfernt. Also ja, das ist wirklich immer, das ist crazy, wie nah eigentlich so
andere Länder sind.
Andere Länder sind andere Kulturen und die, also das ist nur eine Stunde von Deutschland weg und die Gastgeber, so die Ferienhäuser vermietet haben, die konnten natürlich auch so ein bisschen Deutsch so, weil das ja, einfach wahrscheinlich im Wochentakt mal deutsche ja, Touristen und so und Urlauber, die da einfach haben. Aber so, keine Ahnung, wenn du in Maastricht oder so warst, in einem Restaurant essen oder so, musst du halt einfach Englisch sprechen. So.
Das ist einfach witzig, ne? Ja. Du fährst eine Stunde irgendwo in Richtung Westen, Nordwesten so und zack, kannst du gar Deutsch mehr reden.
Ja.
Ja, ich war auch, wann war das? Ist noch gar nicht so lange her. Vor 3 Monaten oder sowas war ich auch in Roermond für 2 Tage. Das war, ist ganz witzig da. Aber ja.
Ist schön.
Nice. Okay, ich muss morgen wieder arbeiten. Nach 2 Wochen Urlaub jetzt.
Ach komm.
Ich habe richtig Bock. Ich freue mich voll. Genau, wir nehmen übrigens gerade an einem Sonntag auf, ne? Nicht an einem Montag. Denn morgen Abend haben wir keine Zeit aufzunehmen. Aber ja, alles klar. Juckt eigentlich keinen, was wir morgen Abend machen.
Ja, das ist so
das Wichtigste ist, was ihr morgen Abend macht, ist nämlich, sorry, ich habe dich unterbrochen, aber ihr müsst diesen Podcast hier hören ist und euren Freunden davon erzählen und euren Freundinnen davon erzählen und euren Eltern und euren Großeltern und euren Onkels und Tanten und euren, ach, allen, Digga. Erzählt einfach allen.
Euren Hunden.
Euren Hunden.
Und gebt ihnen bitte ein Leckerli und einen Schmatzer von uns.
Genau. Alle Hunde und Katzen auch. Ja, und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Rezag Podcast. Dann in 2 Wochen wieder. Und
in 2 Wochen.
Dann gibt es eigentlich nur noch eine Sache zu sagen. Skibidi Babin!